Unsere Gemeinde, in der wir hier zu Hause sind, ist ja schon an einem besonderen Ort. Und der Weidling-Kiez ist schon auch ein besonderer Kiez. Das liegt an, sagen wir mal, unterschiedlichen Dingen. Zum einen natürlich, weil wir als Gemeinde hier sind. Aber was diesen Kiez auch besonders macht, ist die Weidlingstraße. Vielleicht hat der eine oder andere ja vielleicht beim RBB was darüber gesehen. Die waren ja ein paar Mal hier, haben dann so in die Straße reingeblickt, weil es ist eine der wenigen Geschäftsstraßen hier, wo noch so viele inhabergeführte Geschäfte dann auch zu finden sind. Und man findet hier eigentlich alles und sind wunderbare Geschäfte. Also wenn jemand was am Fahrrad hat oder ein Fahrrad braucht, ist er da hinten beim Steffen gut aufgehoben, also bei der Firma Radulkowski. Es gibt aber auch einen Buchladen hier im Kiez. Der ist so in der Seitenstraße, todsicher heißt der. Mit dem haben wir auch schon unterschiedliche Dinge hier zusammen gemacht. Und dieser Buchladen ist auch ganz besonders, für mich auch ganz besonders. Denn wenn ich ein Geschenk brauche, dann gehe ich dahin. Also wenn ich ein Geschenk für meine Frau brauche, da darf man sich nicht irgendwie vertun, sondern es muss schon immer irgendwie passen. Und die Ines liest ja viel und dann gehe ich mal dahin und frage immer, was ich denn jetzt kaufen soll. Das hat sich jetzt über die Jahre sehr gut entwickelt, weil mittlerweile wissen sie dann immer, was der Ines gefällt und was nicht. Also ich gebe ja dann immer eine Rückmeldung und dann sagen sie, naja, irgendwie das Buch, das passt irgendwie, glauben wir, ganz gut. Und nee, das nimm mal lieber nicht, weil also ist für mich sehr komfortabel. Weil so ist das bei Büchern, man liest sie entweder gern oder man liest sie nicht so gerne. Man hat ja bestimmte Erwartungen an Bücher, wenn man sie liest oder wenn man sie kauft und sie liest. Und manchmal werden die Erwartungen erfüllt und manchmal wird man auch enttäuscht. Was erwarten wir eigentlich, wenn wir zur Bibel greifen? Also was erwartest du eigentlich, wenn du zur Bibel greifst? Hast du dir da auch schon mal eine Empfehlung geben lassen? Also welches Buch in der Bibel, 66 an der Zahl sind ja drin, welches soll ich davon mal irgendwie lesen? Menschen, die mit der Bibel anfangen, machen das ja oft so, dass sie anfangen, von vorne nach hinten zu lesen. Dann sage ich immer, keine gute Idee, weil du kommst nicht so weit, weil irgendwann wird es auch zwischendurch so langweilig. Dann klappst du das wieder zu, weil man liest die Bibel ja nicht wie ein normales Buch. Also, was hast du für eine Erwartung, wenn du zur Bibel greifst? Natürlich, wenn man ein Buch verkaufen will, horcht man ja auch hin, was gerade ankommt und was die Leute auch lesen wollen. Und dementsprechend schreibt man ja auch ein Buch. Manche machen das auch anders, die sagen, na, ich schreibe das, was mir gefällt. Aber sehr oft hat man ja auch den Leser dann im Blick. Irgendwie hat man den Leser ja immer im Blick. Aber die, ich sag mal, Autoren der Bibel, und ist ja nicht nur einer, sondern sind ja mehrere, hatten nicht im Blick diese Frage, was würde denn dem Hendrik zum Beispiel gefallen? Wann würde er denn gerne zu diesem Buch greifen und sagen, da kaufe ich mir auch noch ein zweites Exemplar mit einer anderen Übersetzung, um irgendwie noch tiefer einzusteigen? Das war nicht die Frage und das Interesse derer, die die biblischen Bücher geschrieben haben. Die biblischen Bücher wurden geschrieben, weil Menschen etwas vermitteln wollten, was ihnen wesentlich und wichtig war. Und wir glauben ja, dass der Geist Gottes daran auch mitgewirkt hat. Und wenn man dann die Bibel aufschlägt und anfängt zu lesen, wird man oder merkt man sehr schnell, es sind zwei Themen, die einem dort begegnen, also zwei große Themen. Das eine Thema ist eben, wer hat eigentlich das alles geschaffen, was wir sehen? Ist es eben so aus dem irgendwie aus dem Weltall gekommen und da waren irgendwie so ein paar Aliens da oder woher kommt eigentlich die Welt? Und darauf gibt die Bibel ja eine Antwort. Sie gibt keine Antwort darauf, wie Gott das gemacht hat. Also weil von uns war ja auch keiner dabei. Die Antwort ist, und das ist das eine Thema, hat die Schöpfung einen Ursprung und einen Sinn oder nicht? Und da sagt die Bibel eindeutig ja. Und da kann man sich schon mal bei den ersten Kapiteln dann drüber freuen. Aber man liest dann auch, wenn man die ersten Kapitel liest, noch ein zweites sehr wesentliches Thema. Und dieses zweite sehr wesentliche Thema ist, dass die Bibel sagt, Mensch, du hast ein Problem. Mensch, du hast ein Problem, denn du wirst schuldig in deinem Leben. Das ist gleich das, was uns auch auf den ersten Seiten begegnet. Die Frage ist, will ich sowas lesen? Weil die Bibel ist ja nicht einfach nur ein Roman, der irgendwie so eine fiktive Geschichte erzählt, sondern das hat ja was mit meinem Leben zu tun. Und die Frage ist, will ich das wissen? So früh? will ich damit gleich konfrontiert werden, ganz am Anfang. Und die Bibel geht ja dann auch ziemlich ans Eingemachte. Die Frage, die hinter diesem Thema von Sünde und Schuld ist, ist dann auch die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Wie geht man eigentlich mit Schuld und mit Sünde um in seinem Leben? Wir lesen ja in der Bibel, dass der erste Sündenfall, obwohl er ja so nicht beschrieben wird, eben im Paradies stattfindet. Adam und Eva, sie essen von dieser verbotenen Frucht und es gibt Theater und sie fliegen aus dem Paradies raus. Das ist so die erste Geschichte. Wie gesagt, hier wird von Sünde gar nicht gesprochen, weil es ist auch nochmal ein bisschen anderes Thema. Aber hier werden auch zwei Menschen schuldig. Und sie werden so schuldig, dass sie sich dann, als Gott sich am Ende des Tages ihnen naht, sich verstecken und sagen, lieber in Deckung gehen, weil wir wissen nicht genau, was passiert, wenn es deutlich wird, dass wir gesündigt haben, dass wir schuldig geworden sind. Und dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Die beiden werden dann aus dem Paradies vertrieben und dann lernen wir eben die Welt kennen außerhalb des Paradieses. Und da sind dann diese beiden Brüder, Kain und Abel, und wir wissen ja dann, es kommt zu einem kleinen Konflikt, man weiß gar nicht genau, wo der Ursprung liegt, also warum Gott das eine Opfer annimmt, das andere nicht. Lassen uns die Autoren der Bibel dann im Dunkeln. Aber wir sehen, was daraus sich ergibt. Nämlich, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Das ist das, was hier uns dann erzählt wird. Gleich die erste Geschichte, nachdem der Mensch außerhalb des Paradieses versucht, sich die Welt dann eben anzueignen. Es kommt zu diesem Brudermord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und dann soll ich der Hüter meines Bruders, besser gesagt, soll ich der Hüter des Hüters sein? Und es entsteht dieses Gespräch zwischen Gott und Kain, wo auch darüber eben gesprochen wird, was da eigentlich geschehen ist. Und dann hört Kain eben diese Worte, dass er vertrieben wird. Und Kain wusste genau, was jetzt passiert. Denn im Punkt Schuld haben wir ja unterschiedliche Umgehensweisen. Die, ich sag mal, uns naheste Weise, damit umzugehen, und das ist auch ein frühes Gebot, heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein sehr gutes Gebot. Also ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, habe ja aber schon mal was darüber erzählt. Ein sehr gutes, auch in der damaligen Zeit und an diesem Ort, ein sehr fortschrittliches Gebot. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben das so ein bisschen übernommen, sagen das manchmal so, aber haben da auch eine andere Formulierung für, dass ich sage, wie du mir, so ich dir. Ist ja nichts anderes. Und dahinter steht dann eben auch dieser Gedanke, dass dort, wo ein Mensch schuldig wird, Strafe sein muss. Und wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das wusste Kain auch ganz genau. Und er spricht mit Gott und sagt, diese Strafe ist zu hart, weil wenn mich jemand findet, dann wird er mich töten. Weil ich bin ein Menschenmörder. Ich bin jemand, der das Recht des Menschen mit Füßen getreten hat. Ich bin jemand, der unschuldiges Leben ausgelöscht hat. Und wir wissen genau, was darauf steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir. Bis zum heutigen Tag. Und Kain sagt, das überlebe ich nicht, weil wenn mich jemand sieht und findet, dann wird er mich töten, weil ich jemand bin, der getötet hat. Und dann greift Gott eben ein und sagt, nein, und wir wissen bis heute nicht genau, was das ist. Ich werde dir ein Zeichen geben, und das ist ja dann dieses, wir sprechen dann von diesem Kainsmal. Ich werde ein Zeichen machen und dir geben, dass jeder weiß, wer dich tötet, der wird siebenfach gerecht werden. Wenn dich jemand tötet, wird das siebenfach gerecht werden. Also Gott stellt um den Mörder einen Schutzzaun und sagt eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern wenn ihr dem etwas tut, ich weiß, was er getan hat, aber wenn ihr dem etwas tut, wird das siebenfach auf euch zurückfallen. Ein interessanter Vorgang, auch mit Schuld umzugehen. Wenig später lesen wir von Lamech, der hatte zwei Frauen, Ada und Zilla. Und Wir lesen dann, wie sich diese Geschichte von Schuld und Sühne, von Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie sich das fortschreitet. Und Lamech sagt zu seinen beiden Frauen, kein soll siebenmal gerecht werden, ich aber soll 77-mal gerecht werden. Und wir sehen hier, dass sich in der Entwicklung des Menschen etwas getan hat und dass die Spirale des Hasses und der Vergeltung noch weiter sich vorangetrieben hat und dass der Mensch dann sagt, naja, Gott hat gesagt, kein soll 7-mal dann gerecht werden. Aber ich sage, wer mir etwas tut, der soll 77-mal dann spüren, was er mir angetan hat. Und wir merken, dieser Umgang mit Schuld läuft eben auf dieser Ebene, auf diesem Weg, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Der Mensch im Rausch der Rache. Das ist das, was einem dann hier am Anfang in der Bibel, also in diesem Buch, dann begegnet. Also dieses Thema Schuld und Rache. Strafe muss sein, bekommt eine Eigendynamik, die am Ende ja in die Katastrophe führt. Wenn wir über das Kreuz nachdenken, wenn wir heute über den Karfreitag nachdenken, denken wir auch mit genau über dieses Thema nach. Wie ist das eigentlich mit Schuld? Und wie geht man damit um? Und dass wir schuldig werden aneinander und vor Gott, da ist die Bibel vollkommen klar und sagt es immer auf den ersten Seiten, Mensch, du wirst vor deinem Gott und vor deinem Nächsten, vor deinem Mitmenschen, wirst du schuldig. Wenn wir an das Kreuz blicken und darauf sehen, was geschehen ist, woran wir uns heute erinnern, dann begegnen uns in den Evangelien insgesamt 7 Worte Jesu vom Kreuz. Im Lukas-Evangelium sind es insgesamt 3 Worte. Die anderen 4 verteilen sich eben auf die anderen Evangelien. Und was uns dort begegnet ist, also bei Lukas, wir haben es ja in der Lesung gehört, es sind 2 Gebete und eine Zusage. 2 Gebete und eine Zusage. Wenn wir uns das anschauen, ihr habt das ja bestimmt noch so vor eurem inneren Auge, wenn wir uns die Geschichten anschauen, dann sehen wir ganz zum Schluss eben dieses Wort Jesu, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, ein Gebet. Ich lege mein Leben, das, was ich bin, in deine Hände am Ende seines Lebens. Ein Wort, was bis zum heutigen Tage uns Menschen tröstet, dort, wo wir Abschied nehmen, dass wir eben nicht den Leichnam irgendwie einfach nur in Erde legen müssen und wissen, in ein paar Jahren ist er dann komplett weg, sondern dass wir sagen können, wir legen den Menschen und seinen Geist in Gottes liebende Hände. Das ist die letzte Aussage Jesu hier bei Lukas. Davor haben wir die eine Aussage gehört, also das letzte war ein Gebet, das in der Mitte ist eine Zusage. Die beiden Männer, die zur Rechten und zur Linken mit Jesus gekreuzigt werden, sie gehen unterschiedlich damit um. Der eine verspottet Jesus und der andere sagt, was spottest du hier rum? Wir bekommen das, was wir verdient haben. Bei uns ist Auge um Auge, Zahn um Zahn, weil wir haben etwas getan, was diese Strafe verdient. Aber dieser hier, und da hatte der eine Schächer eine Ahnung von bekommen. Dieser hier hat nichts getan, was diese Strafe verdient hätte. Hier passt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Wir sind ja ein bisschen mit in die Verhandlungen hineingenommen worden, dann vor Pilatus, Herodes und die Frage, bist du der König der Juden oder nicht? Und Jesus antwortet darauf und dann gibt es natürlich ein Riesengeschrei und das Thema war eben eigentlich hier Gotteslästerung. Aber das ist das dann das Niveau, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass wir sagen, darauf steht dieses Ereignis? Sind wir hier auf einer Ebene dann, dass wir sagen, hier stimmt, wie du mir, so ich dir? Das wird in anderen Religionen eben anders gesehen. Wir stehen immer nur staunend davor und sagen, das ist doch unverhältnismäßig. Dieser hängt hier nicht, weil er irgendetwas getan hat, was diese Strafe verdient hätte. Und der zweite Schächer ahnt etwas von dem, was dort geschieht und sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und dann eben dieses mittlere Wort bei Lukas, eben diese Zusage, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Oh, wie gut ist diese Aussage, wie tröstlich. Denn darauf kann ich zurückgreifen, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich mit Menschen Gespräche führe, die, ich sag mal, am Grunde ihrer Existenz angekommen sind und gesagt haben, weißt du, was ich in meinem Leben getan habe, was ich in meinem Leben verbrochen habe, da steht eigentlich nur Strafe drauf. Ich habe mit Mördern zu tun gehabt, die ich beerdigt habe, mit Kinderschändern, mit Ehebrechern. Also das ganze Programm. Mit Menschen, die sinnlos Gewalt ausüben gegen andere Menschen. Und was ist, wenn die am Boden sind und sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das würde jetzt eigentlich bedeuten, mein Leben hat keine Zukunft. Dieser Schächer am Kreuz hat das Wort Jesu gehört. Also dieser Schächer, der gesagt hat, ich hänge hier und bekomme diese Strafe, weil ich es verdient habe. Er hört von Jesus dieses Wort, diese Zusage, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für ein Affront. Was für eine Ungerechtigkeit, die hier dem Schächer am Kreuz zur Zukunft und zur Hoffnung wird. Und dann das erste Wort, was wir bei Lukas lesen, aus dem Munde Jesu. Man hat ihn genommen, in einem Schauprozess dann verurteilt, hat sich lustig über ihn gemacht, ihn verspottet, ihn angespuckt, eine Dornenkrone aufgesetzt, ihn als König verhöhnt, dann durch die Straßen Jerusalems das Kreuz schleppen lassen. Wir lesen in der Passionsgeschichte, wie er immer wieder darunter zusammengebrochen ist. Und am Ende dieses Weges schlagen sie ihm ans Kreuz und richten ihn auf zwischen Himmel und Erde. Ja, der Menschensohn muss erhöht werden. Aber was passiert hier an Unmenschlichkeit, an Hass, an blinder Wut und Gewalt? Und als sie dann diesen zerschundenen Körper aufrichten, gezeichnet von diesem Martyrium, sein erstes Wort, ihr Arschlöcher, sowas tut ihr mir an? Wäre meine Reaktion, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Eine Situation, die so unmenschlich ist, das ist Menschenrechtsverletzung, die dort passiert. Muss vor den Haager Tribunal so etwas, wenn so etwas passiert. Und die ersten Worte, die Lukas uns überliefert aus dem Munde Jesu, lauten, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun? Wie gehe ich mit Schuld um, die mir eben widerfährt? Ich kann euch sagen, wie ich damit umgehe. Zwischendurch erzähle ich ja euch immer von meinen Autofahrten und was dann passiert, wenn ich mich mit... Ich kann euch sagen, wie ich damit umgehe. Aber wenn ich auf das Leben meines Herrn hier blicke, sehe ich, dass er eine andere Weise hat, damit umzugehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wissen sie nicht, was sie tun? Diese Aussage oder dieses Gebet Jesu, also das ist das zweite Gebet, also in der Reihenfolge das erste, diese Aussage, dieses Gebet Jesu, wirft eine Menge Fragen auf. Wussten Sie wirklich nicht, was Sie tun? Sie wussten doch, da waren Sie Profis drin, diese Folterknechte, wie man einem Menschen möglichst viel Schmerzen zufügt und ihm dabei lange am Leben hält, damit er wirklich Auge um Auge und Zahn auskosten kann. Das wussten die. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Doch, sie wussten, was sie tun. Und sie wussten, wie man es macht. So, dass es besonders schmerzhaft auch ist. Das haben sie gewusst. Aber, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es könnte ja diese geistliche Dimension haben. Ja, sie wissen nicht, wer du bist, Jesus. Und darum betest du, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie wüssten, dass du der bist, der du bist, den wir dich in unseren Liedern besingen, dann würden sie das doch nicht machen, oder? Man weiß es nicht. Sie wissen nicht, was sie tun, hat diese geistliche Dimension, aber hat auch eine psychologische Dimension. Denn der Mensch, von seiner Wut und von seinem Hass getrieben, tut etwas, von dem er vielleicht gar nicht weiß, was es ist, was er da macht. Natürlich ist man immer schnell dabei und zu sagen, Strafe muss sein, Auge um Zahn, wie du mir, so ich dir. Aber wissen wir eigentlich, was wir da tun? Haben wir so grob eine Ahnung davon, was passiert? Wie geht es eigentlich euch, wenn ihr auf eure Erziehung zurückblickt? Auf das, was ihr erlebt habt, so als Kinder von euren Eltern? Also es gibt, also ach ja, da ist ja gerade, ich frage mal direkt nach, ihr könnt ja so lange rausgehen. Es gibt kein Kind, was sagt, ah, war alles super. Jedes Kind wird sich an bestimmte Dinge erinnern, wo es sagt, naja, und wenn wir erwachsen sind, dann werden wir dann nochmal rausgefunden haben, was alles auch schiefgelaufen ist, was wir vielleicht früher gar nicht so gesehen haben. Es gibt dann Leute, die machen dann eine Therapie und die müssen dann ihre Geschichte aufarbeiten, auch ihre Kindheit, und lernen dann auf einmal, und das war, und das war, und das war, und das war. Das ist gerade in unseren Kreisen etwas, was sehr, sagen wir, bedeutsam auch ist, weil viele Kinder unter der frommen Erziehung ihrer Eltern gelitten haben. Viele Kinder haben darunter gelitten, was ihre Eltern ihnen angetan haben. Und es gibt Kinder, also die Erwachsene geworden sind, die bis zum heutigen Tage das ihren Eltern nicht vergeben können. Das gibt's. Ist die Ausnahme, aber das gibt's. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn ich dann mit den erwachsen gewordenen Rede, dass sie dann sagen, naja, aber sie wussten es halt nicht besser. Davon waren sie damals überzeugt, das war so State of the Art in puncto Erziehung. Da hat man seine Kinder geprügelt, zu ihrem Glück genötigt. Das war früher so. Und sie haben es gemacht, weil sie es nicht besser wussten. Und das ist etwas, was auf der einen Seite wieder Beziehung ermöglicht und was so ein bisschen, ich weiß nicht, ob tröstet hier der richtige Begriff ist, aber wo ich dann sagen kann, sie haben es nicht mit böser Absicht getan. Sie haben das nicht gemacht, weil sie wussten, es ist eigentlich verkehrt, aber ich mach's, weil ich will's. Sondern die Erwachsenen sagen dann, ja, sie haben es nicht besser gewusst. Und leben von diesem Punkt eben nicht aus, dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wisst ihr, ich glaube, dass wir alle miteinander, die wir in diese Welt hineinkommen, und das ist das, was die Bibel am Anfang berichtet, die wir in diese Welt hineinkommen, dass wir in ein System hineinkommen, das uns zu Menschen werden lässt, die wir eigentlich nicht sein wollen. Ich habe euch ja schon mal von diesem ich glaube, Harvard University wurde dieses Experiment gemacht von diesen kleinen Kindern bis ein halbes Jahr alt oder ein Jahr, wo es darum ging, dann Figuren rauszusuchen. Drei Szenen, eben erste Szene, eine Figur versucht, einen Berg hochzukommen und rutscht immer wieder runter, weil das ist zu steil. Zweite Szene ist, die Figur versucht dann den Berg hochzukommen. Die Figur erlebt aber dann von oben, es kommt eine andere Figur, meinetwegen rote Farbe, und haut von oben wieder drauf, weil sobald er es geschafft hat, fällt man wieder nach unten. Und die dritte Anordnung ist, das Kind, die Figur versucht wieder hochzukommen, dann kommt eine andere Figur, blau, die hilft dann dieser anderen Figur eben über diesen Hügel zu kommen. Und dann legt man den Kindern hin, eine rote und eine blaue Figur, und sie greifen zu. Und nach welcher Figur greifen sie? Zu 100%, nach der blauen. Lasst euch das nicht einreden, dass der Kampf und der Ellenbogen das ist, was uns von Geburt an angeeignet wurde. Nein, das ist das, was wir erlernen. Der Mensch ist ein Unterstützer. Das ist das, was eben in diesem Beispiel, in dieser Versuchsanordnung deutlich wird. Später, wenn man dann ein Jahr später das nochmal mit den Kindern macht, greifen 20% schon zu der roten Figur, also zu dem Unterdrücker, weil sie was kapiert haben, weil sie was gelernt haben in dieser Welt. Es gibt einen anderen Versuch, da sind zwei Kinder in einem Raum und die Erzieherin sagt dann, zwei so Galoschen stehen dann da, und die Erzieherin sagt dann, wenn ich gleich rausgehe, dann dürft ihr das, was ihr dort unter diesen Galoschen, heißt nur Galoschen, oder? Wie heißen die nochmal? Also ihr wisst, was ich meine, diese... dann dürft ihr die runternehmen und dürft alles essen, was ihr dort habt. Und dann geht die Erzieherin raus und die beiden Kinder heben den Deckel da hoch. Und das eine Kind steht vor einem vollen Teller mit Nudeln und das andere Kind vor einem leeren Teller. Was macht das Kind mit dem vollen Teller? Also es war so zwischen 2 und 4 Jahren. Es guckt und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, und nimmt dann von seinen Nudeln und tut es auf den anderen Teller. Teilt. Lasst euch das doch nicht einreden, dass wir Menschen Wesen wären, deren wichtigste Eigenschaft es ist, für sich auf die Seite zu schieben. Und dann hat man den Versuch natürlich wiederholt, Jahre später. Und dann sieht man genau das, dass wenn die beiden Galoschen hochgehen, das eine Kind dann sagt, oh, und so macht. Wir leben in einer Welt, die uns zu Menschen werden lässt, die am Ende sich selbst im Blick haben und nur noch sich selbst im Blick haben. Wir leben in einer Welt, wo wir dann auf einmal egozentriert eben sagen, entweder es ist mir doch egal, wenn du runterfällst, oder hier oben ist so sonnig und nur für einen Platz und du musst wieder runter. Oder eben sagen, also naja, Hauptsache ich werde satt, was mit dir, es ist mir egal. Wir leben in einer Welt, die uns so etwas beibringt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Kennt ihr das? Wenn Wut und Hass einen übermannt und man sich verhält, wofür man sich hinterher schämt? Und die meisten Eltern, als sie ihre Kinder früher grün und blau geprügelt haben, hatten danach doch auch ein schlechtes Gewissen, weil sie irgendwie gespürt haben, das gehört sich nicht. Natürlich hat es auch andere gegeben. Aber wir leben in einer Welt, in der wir zu den Menschen werden, nicht ursprünglich sind, sondern zu den Menschen werden, die dem anderen Not und Leid auch antun, indem sie das Leben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt noch eine andere Redensart, die das Thema so aufgreift, die lautet, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Was wollen eigentlich die Menschen, die Hass predigen und Vergeltung predigen, was wollen die eigentlich erreichen? Was will man eigentlich erreichen, wenn ich sage, noch einen Schritt näher und dann knallt's? Was will ich eigentlich erreichen, wenn ich mich dann irgendwie aufpumpe und aufpimpe und den anderen nur beeindrucken und Angst machen will? Was will ich eigentlich damit erreichen? Und kann es mich dann wundern, wenn das stimmt, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus, dass der andere, der mir dann begegnet, Angst vor mir bekommt? Das, was viele